Wir warten noch kurz, bis alle raus sind, dass ihr mir auch zuhören könnt. Genau, auch ein herzliches Willkommen von mir zum Gottesdienst heute. Wir starten ja mit einer neuen Themenreihe, und zwar Ruhe, Arbeit, Ewigkeit, der heilige Rhythmus. Und ich denke, einige von euch haben das auch schon gelesen in den WhatsApp-Nachrichten, wenn ihr da mit in der Gruppe seid. Genau, dass wir heute mit dem Thema Arbeit starten. Arbeit ist das halbe Leben, habe ich den Titel genannt, und der Titel geht weiter mit und Ruhe ist die andere Hälfte, aber über die Ruhe wird mein Mann dann nächste Woche sprechen. Also heute bei mir wird es nicht ganz so ruhig, heute müssen wir ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und uns mal mit dem Thema Arbeit auseinandersetzen. Das machen wir ja alle so gerne, nicht wahr? Ja, ich sehe schon. Gutes Thema für heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erinnere mich an so manchen Veranstaltungen oder auch Partys oder Geburtstagfeiern, wenn man da hinkommt und man kennt nicht so viele Leute. Und dann ist man leider oft dazu gezwungen, so einen kleinen Smalltalk zu halten. Kennt es noch jemand? Hattet ihr das schon mal? Genau. Und wenn man jetzt so im Gemeindekontext und mit Christen unterwegs ist, da hat man vielleicht noch das Glück, dass man gefragt wird, und in welche Gemeinde gehst du so? Wenn man aber mit Leuten zusammen ist, die jetzt nicht so mit dem christlichen Glauben so unterwegs sind oder nicht so im Gemeindekontext, kommt man früher oder später immer zu dieser Frage, und was machst du beruflich so? So eine schöne, oberflächliche Frage, so fühlt sie sich zumindest an, und dann kann man eben antworten mit dem Job, den man eben so macht, oder dass man erzählt, dass man eben mit den Kindern gerade zu Hause ist, oder dass man sagt, okay, ich bin vielleicht gerade gar nicht arbeiten, weil mir geht's nicht so gut. Auf jeden Fall muss man irgendeine Antwort auf diese Frage finden. Und ich glaube, so oberflächlich wie diese Frage klingt, ist es trotzdem eine Frage, die tiefer geht. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich würde die Frage heute mal ein bisschen umformulieren. Und zwar würde ich euch heute mal fragen, wofür stehst du eigentlich morgens auf? Oder ich würde dich fragen, welchen Dingen widmest du dein Leben? Oder ich würde dich fragen, bist du glücklich in dem, was du tust? Weil ich glaube, dass Arbeit, und ich muss das nochmal kurz erklären, ich meine Arbeit nicht in so einem engen Sinne von nur Job und Beruf. Also Arbeit ist größer. Arbeit ist wirklich, sind all die Dinge, in die wir uns auch investieren. Ja, also alle, die gerade mit Kindern zu Hause sind, bitte fühlt euch nicht so wie, oh, jetzt kommt dieses Thema und jetzt fühle ich mich hier ganz blöd. Das ist eine ganz wertvolle Arbeit für Gott. Gott liebt es, wenn wir unsere Zeit in Kinder investieren. Also das erstmal zum Anfang. Genauso liebt es Gott, wenn wir uns ehrenamtlich irgendwo engagieren. Das ist nicht immer nur diese Lohnarbeit, sondern es geht darum, dass wir uns verwenden lassen, dass wir diese Welt prägen in dem einen oder in dem anderen Sinne. Na, nur, dass ihr das so wisst. Genau, und ich glaube, dass eine lange Zeit in Deutschland auch besonders, dass es so war, dass Arbeit sehr überbetont war. Also Arbeit war oft dieses Ding, du bist, was du leistest, du bist, was du arbeitest. Menschen haben sehr, sehr viel gearbeitet, haben sich sehr über ihre Arbeit definiert. Und das bedeutet, auch gerade in der westlichen Welt gab es dann irgendwann eine Gegenbewegung, die ganz wichtig auch war, wo es auf einmal viel darum ging, du bist wertvoll, egal was du tust. Ja, du bist wichtig, egal was du tust. Deine Arbeit ist nicht das, was dich definiert. Und auch unter uns Christen war ganz stark oder ist ganz stark dieses Thema, du bist geliebt, du bist Sohn, du bist Tochter, und ganz egal, ob du heute was leistest, ob du heute etwas tust oder nicht, du bist total angenommen, du bist total gesehen, du bist total geliebt, du bist total gewollt, und das ist das Fundament deines Lebens. Aber man sagt eigentlich, alle Dinge, die man vor dem Aber sagt, sind ungültig. Ich möchte heute betonen, die Dinge sind nicht ungültig. Ich muss trotzdem kurz Aber sagen, weil wir jetzt oft in der Tendenz sind, dass wir von der anderen Seite des Pferdes runterfallen, weil wir, das, was wir tun, ergibt sich aus dem, wer wir sind. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Wer wir sind und was wir tun, ist eine Einheit. Und Gott möchte zu beiden Dingen zu uns sprechen. Und deshalb möchte ich heute gleich mit euch mal in den Anfang der Bibel gehen. Und zwar zu 1. Mose 1, Vers 26 ist das. Und da steht, sorry, ich habe es nicht der Technik gegeben, die Bibelstellen, aber ihr habt hoffentlich eine Bibel mit und wenn nicht, hört ihr mir genau zu. Genau, in 1. Mose 1, Vers 26 steht, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Er schuf sie als Mann und Frau. Ich möchte erstmal zum Anfang sagen, dass wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann sehen wir einen Gott, der sehr wohl arbeitet. Ein Gott, der aus dem Nichts etwas erschafft, etwas bildet, etwas formt, etwas prägt. Da, wo nichts war, fängt er an, Dinge umzusetzen, Dinge zu tun und diese Welt zu erschaffen. Und im Letzten sagt er, und jetzt lasst uns Menschen machen. Witzig ist ja, dass er in der Wir-Form redet. Er redet da also auch vom Heiligen Geist und von Jesus. Und es ist spannend, dass Gott sagt, lasst uns den Menschen machen, weil man könnte vielleicht vermuten, dass Gott einsam war. War er aber nicht. Weil Gott hatte Jesus, Gott hatte den Heiligen Geist und wir wissen, die sind eine perfekte Einheit, die sind ein super Trio, die lieben sich total, da gibt es keinen Zoff, da gibt es keinen Neid, die sind total im Einklang miteinander und trotzdem sagen sie, lasst uns Menschen machen. Und wir alle wissen ja, wie das mit den Menschen so verlaufen ist und wie es auch läuft. Also Gott ist unbeschreiblich. Ich möchte es mal am Anfang sagen. Gott ist unbeschreiblich, dass er sich entscheidet überhaupt, ich schaffe diese Welt, ich erschaffe den Menschen als mein Ebenbild. Und da gehen wir gleich noch tiefer rein. Wir lesen hier, dass Gott darüber redet, dass wir herrschen sollen. Und ich glaube, herrschen ist für uns so ein Begriff, mit dem wir nicht so viel anfangen können. Weil wir herrschen oft sehen als so eine Machtspirale. Ja, jemand steht über mir und der herrscht und das ist auch nicht immer unbedingt so positiv besetzt. Das ist für uns eher so ein schwieriger Begriff. Und ich möchte den mal ein bisschen runterbrechen. Herrschaft hat ganz viel damit zu tun, dass ich mein Umfeld präge, hat damit zu tun, dass ich Dinge in eine Ordnung bringe, in eine Struktur bringe, dass ich Dinge gestalte, so wie Gott auch herrscht, so wie Gott diese Welt geformt hat, dass Dinge in eine Form kommen. Und das ist so spannend, weil die Frage ist ja, warum hat Gott den Menschen gemacht? Und er hat ihn gemacht, wir lesen das hier, damit er wirklich herrscht über diese Welt. Gott hätte genauso sagen können, ich mache diese Welt und ich gebe euch keine Verantwortung. Gott hätte sagen können, ich schaffe diese Welt und ich erschaffe jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Welt leben soll. Aber was tut er? Er entscheidet sich, den Menschen zu schaffen und sagt, Adam reicht mir nicht, ich gebe ihm noch die Eva. Und dann gebe ich ihnen als erstes den Auftrag, diese Welt zu bevölkern. Und dann sage ich ihnen, und ihr sollt über diese Welt herrschen, ihr sollt etwas aus dieser Welt machen. Und wenn wir über den Garten Eden nachdenken, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, oft haben wir so ein bisschen den Garten Eden im Kopf und denken, oh ja, das war alles so perfekt und so schön und so eine Parkanlage. Es ist aber so, ich glaube, der Garten Eden war vielmehr auch ein wilder Garten, wo ganz viel Schönheit war, aber wo die Einladung Gottes war, diesen Garten zu kultivieren, diesen Garten zu formen, mit dem Garten was zu machen. Und es war immer Gottes Idee, dass es nicht in dem Garten Eden bleibt, sondern dass es diese Welt prägen soll, dass es diese Welt formen soll, dass es bis an die Enden der Welt geht. Das war Gottes Idee, das war Gottes Auftrag in Zusammenarbeit, in innigster Gemeinschaft mit Gott. Das war das Schöne. Adam und Eva, wir lesen das, die gehen mit Gott spazieren, die sind sich ganz innig mit Gott. Da gibt es keine Trennung, da gibt es keine Scham und sie regieren in diesem Garten und es ist wunderschön. Und wir wissen, was dann passiert, der Sündenfall kommt und sie werden aus diesem Garten geworfen. Und damit kommt auch eine Konsequenz. Und diese Konsequenz ist, dass die Arbeit einem Fluch unterliegt. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich höre oft Leute, wenn sie über ihre Arbeit reden, dass sie sagen, oh, ich finde die Arbeit so frustrierend. Ich finde die Arbeit so belastend, so herausfordernd. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Und wir neigen ganz sehr dazu, entweder die Arbeit ganz sehr zu vermeiden oder im anderen Extrem uns total da reinzustürzen. Und das, was ich heute als allererstes euch sagen möchte, Arbeit war total Gottes Idee. Arbeit war ein Geschenk Gottes an uns. Arbeit war etwas, was Gott in unser Herz gelegt hat, in unser Sein, wie er uns gemacht hat, weil er gesagt hat, das ist gut für dich. Und Gott ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, ihr sollt 6 Tage arbeiten und einen Tag sollt ihr ruhen. Gott hat einen Rhythmus, einen Ablauf festgelegt, wo er gesagt hat, das tut euch gut, das ist gut für euch. Wenn wir heute uns die Welt anschauen, dann würde ich sagen, geht es gerade viel auch darum, wie kann ich denn noch weniger arbeiten? Arbeit ist für uns manchmal so frustrierend, dass wir sagen, oh, ich möchte eigentlich gerne noch mehr reduzieren, noch weniger Tage, mehr Freizeit. Wir haben oft diese Sehnsucht danach, ganz viel freie Zeit zu haben, mit der wir machen können, was wir wollen und in der wir, die wir gestalten können, wie wir wollen, wo wir keinen Verpflichtungen unterlegen sind, wo wir nicht diesen Druck auch manchmal haben. Das ist oft unsere Vorstellung. Aber wir verpassen dabei zu sehen, dass viele Menschen, die lange nicht arbeiten, dass es denen oft gar nicht gut tut. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Menschen unterhalten habt, die lange schon in Arbeitslosigkeit sind oder die lange krank sind oder die eine Einschränkung haben, warum sie nicht arbeiten können. Und all diese Menschen werden euch früher oder später sagen, dass es eine Last ist, nicht arbeiten zu können. Dass es eine Last ist, nichts tun zu können, nur zu Hause zu sein. Und es liegt daran, weil Gott gesagt hat, ihr seid dazu gerufen, auf der einen Seite zu arbeiten und auf der anderen Seite zu ruhen. Menschen, die nur arbeiten, arbeiten, arbeiten und keine Pause haben, das ist genauso schädlich wie Menschen, die nur Freizeit, Urlaub, ein Urlaub nach dem nächsten, ganz wenig Arbeit, das ist genauso schädlich. In Amerika wurde eine Studie gemacht, wo Menschen untersucht wurden. Auf der einen Seite Menschen, die sehr viel gearbeitet haben, auf der anderen Seite Menschen, die sehr wenig gearbeitet haben. Man ist mit beiden Gruppen zu dem Ergebnis gekommen, dass die Zufriedenheit extrem abgenommen hat über eine gewisse Zeit. Und ich hoffe, ihr guckt mich alle so ein bisschen schockiert an. Ich sage euch das nicht, um euch heute zu schocken, sondern ich glaube, dass Gott uns einladen möchte in einen Rhythmus, in ein Leben und in eine Ordnung, die er vorbereitet hat, die uns total gut tut. Ich glaube, dass Gott in uns ein Bedürfnis gelegt hat, gebraucht zu sein. Und auch da haben wir oft, sind wir da übers Ziel hinausgeschossen, dass wir unsere Anerkennung über die Arbeit nehmen. Dieses, oh, ich will gebraucht sein, ich will viel machen, über das Machen und Leisten. Und es ist nicht gut für uns. Aber es ist etwas zutiefst Göttliches, dass Gott sagt, ja, ich will dich gebrauchen in dieser Welt. Ja, ich will, dass du diese Welt gestaltest. Ja, ich will durch dich Gutes bringen in diese Welt. Ja, ich will durch dich Menschen segnen. Ich will durch dich Menschen heilen. Ich möchte durch dich gesunde Strukturen bringen. Das ist total Gottes Herz und das ist etwas, wie wir gemacht sind. Wir haben lange gelebt, oder oft haben wir diese Kultur unter uns, dass wir sagen, wir arbeiten, um zu leben. Genau, wir arbeiten, um zu leben. Dass es oft dieses ist, ja, ich muss ja arbeiten, damit ich mir meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich glaube, das, was Gott tun will, ist, er will das umdrehen und er sagt, ich will, dass du lebst und arbeitest, dass du so voll bist von mir, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, du tust die Dinge, die ich dir aufgetragen habe. Ich glaube, dass wir alle geschaffen sind, um Anteil zu nehmen an dem, wer Gott ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir ganz viele Berufe, die Gott ausgeübt hat. Wir sehen Gott als Musiker, als Dichter. Wir sehen Gott als Hirten. Wir sehen Gott als König. Wir sehen Gott als jemand, der heilt. Wir sehen Gott als jemanden, der Dinge baut. Wir sehen Gott als jemanden, der wirklich die ganze Zeit Dinge tut. Und auch Jesus. Wenn wir uns Jesus' Leben anschauen, Jesus hat viele Jahre als Handwerker gearbeitet in einer kleinen Stadt namens Nazareth und hat dort ganz treu seinen Dienst getan. Später war er dann Rabbi und Lehrer und noch später hat er seinen Dienst für Gott getan und war unterwegs und hat Menschen geheilt und befreit und hat ihnen gedient und hat das Reich Gottes gebracht. Das Spannende ist, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, The Chosen, es wurde schon manchmal hier erwähnt, ich habe davon noch nicht so viel gesehen, aber es gab eine Stelle, die ich sehr faszinierend fand. Und zwar war das so, dass Jesus war mit den Jüngern die ganze Zeit unterwegs. Und ich muss euch mal sagen, stellt euch mal vor, ihr seid eine introvertierte Person. Und dann fordert Jesus euch ständig auf, immer mit diesen Menschenmassen konfrontiert zu sein und jetzt wieder zu beten und wieder Menschen zu heilen. Und jetzt ist das dran und jetzt ist das dran. Und da war auch so eine Szene, das fand ich so spannend, wo die Jünger so kaputt sind und da sitzen und sagen, oh, wir haben eigentlich keinen Bock mehr. Und Jesus sie stärkt und sie ermutigt, aber wo wir sehen, Jesus, es war nicht dieses, ich tue nichts. Jesus war nicht einfach nur da und war eben im Sein, er war total im Sein, aber sein Sein hat dazu geführt, dass er auch Dinge umsetzt und dass er Dinge tut, die sein Vater ihm zeigt. Und das finde ich total stark. Jetzt weiß ich, dass hier viele sitzen. Es gibt vielleicht einige von euch hier, die sitzen da und sagen, ich fühle mich in meiner Arbeit total wohl. Ich habe wirklich das Gefühl, Gott gebraucht mich, Gott benutzt mich und das ist total cool. Und ich weiß, es gibt aber auch einige hier, die sind total frustriert und die merken, ich kämpfe eigentlich ganz schön mit meiner Arbeit. Und das, was ich euch sagen möchte, ist, Gott hat jeden von uns wunderbar gemacht und einzigartig gemacht. Keiner von uns ist gleich und alle von uns tragen auch ein gewisses Stück seines Ebenbildes. Und wir sind gerufen, in dem, wie Gott uns gemacht hat, uns als Geschenk dieser Welt anzubieten. Und es kann sein, dass du jemand bist, der zum Beispiel eine ganz natürliche Begabung hat, Menschen zu leiten und zu führen. Wo Gott dich wirklich da hineingerufen hat, auch in dieser Welt Dinge zu leiten und zu führen. Und dann landest du aus was auch immer für Gründen, zum Beispiel in der Forschung. Dann wird es in dir ein Gefühl auslösen, dass du merkst, es frustriert mich, ich fühle mich eigentlich nicht in dem, wo ich sein soll, weil das, wie Gott dich gemacht hat, nicht zum Tragen kommt. Und ich glaube, dass Gott euch wirklich an Plätze setzen will, wo das, was er, wie er euch gemacht hat, wo ihr total richtig seid und von ihm benutzt werdet. Ich zum Beispiel, ich kann nicht jemand anderes sein, als wie ich bin. Ich bin jemand, ich liebe es, tatsächlich auch Menschen zu leiten, Dinge zu überlegen, Projekte zu planen, aber ich bin kein Detailmensch. Ja, also bei den Details, ich brauche immer Leute um mich herum, die mir in den Details helfen. Und wenn ich jetzt eine Arbeit machen würde, wo es aber nur auf die Details ankommt, dann würde mir das total schaden und es würde mir die Freude nehmen an dem, wozu Gott mich eigentlich gerufen hat. Und ich glaube, dass Gott mit euch auch über eure Arbeit anfangen möchte zu reden, weil er ist kein Gott. Wir haben oft dieses, was wir in der Welt sehen, ist, dass Arbeit oft mit so einem Druck kommt. Oft mit so einem, du musst machen, du musst leisten, du musst tun. Aber Gott ist keiner, der mit Druck kommt, sondern Gott ist einer, der befähigt. Gott ist einer, der uns manchmal herausruft aus unserem Komfort und sagt, ich will mit dir Dinge anpacken. Ich will diese Welt gestalten. Ich will, dass das Reich Gottes kommt in diese Welt. Und das ist etwas, was in jedem Bereich passieren soll. Nicht nur in Gemeinde, nicht nur in Gottesdiensten, da auch. Aber Gott will sein Reich bringen in alle Bereiche unseres Lebens und auch in alle Bereiche unserer Gesellschaft, in alle Bereiche dieser Welt will er kommen mit seiner Herrlichkeit. Und stellt euch mal eure Arbeit oder das, wo Gott euch platziert, mal als wie so eine Art Raum vor, wo Gott sagt, ich will diesen Raum einnehmen. Ich will in diesen Raum kommen mit meiner Gegenwart. Ich will in diesen Raum kommen mit meiner Herrlichkeit. Ich will diesen Raum ausfüllen. Und indem ich dich ausfülle, und füllst du diesen Raum aus. Das, was ich in dir tue, tust du in dieser Welt. Das Schöne ist, nach dem Sündenfall, Adam ist total gescheitert, gut zu herrschen. Es kommt dieser Sündenfall, alle, die danach kommen, scheitern. Es gibt gute Episoden im Alten Testament, es gibt sehr, sehr viele schlechte Episoden, wo die Menschen nicht in dem laufen, wie Gott es sich gedacht hat. Und dann kommt Jesus. Jesus ohne Schuld, ohne Sünde, der uns eine Art und Weise auch zeigt, zu dienen, dieser Welt zu dienen, die es vorher so nicht gab. Und der gekommen ist, um zu sagen, ich will dich erlösen. Ich habe dich bei deinem Namen genannt, du bist mein. Und dieser Jesus zieht uns an sein Herz und er sendet uns aber auch in diese Welt. Dieser Jesus verändert unsere Identität, dass wir wissen, wir sind Geliebte, dass wir wissen, wir sind total von Gott gesehen, dass er uns wirklich Identität schenkt, dass er uns Ideen gibt, dass er uns befähigt und uns hineinsendet in die Welt. Ich finde es total schön im Alten Testament, ich hatte das sogar mal, Katja, habe ich das mal geschickt, da finde ich das total spannend, von so manchen Berufsgruppen zu lesen. Gerade in der Geschichte mit Mose, wo die Hebammen zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle einnehmen und Teil sind von Gottes Plan, indem sie die Jungen schützen und sagen, ja, die sind so stark, die werden so schnell geboren, wir konnten ja gar nichts tun. Oder wir lesen von dem Bau der Stiftshütte, wie Gott auf einmal anfängt, Menschen Ideen zu geben, Kreativität zu geben und Eindrücke zu geben, wie Dinge gestaltet und gebaut werden können. Das sind alles Momente, wo die Menschen schon eine Begegnung auch haben mit dem Heiligen Geist. Und in diese Begegnung ruft uns auch der Heilige Geist, weil er hat Ideen. Er hat Pläne für diese Welt. Er hat Pläne für dein Zuhause. Er hat Pläne für deine Arbeit. Und er will diese Dinge vom Himmel auf die Erde bringen. Er will, dass das Himmel und Erde, dass das in eins wird, dass wirklich seine Gegenwart Überhand nimmt, dass da, wo wir sind, dass wir ihn ehren. Und da müssen wir genau hingucken, auch unsere Arbeit genau hingucken, wie wir auch arbeiten. Ob wir ehrenhaft arbeiten. Es gibt manche Berufe, das muss ich so sagen, die geben Gott nicht die Ehre. Die sind sehr kritisch. Und bitte bewegt es mit Gott und fragt ihn, ob ihr da an der richtigen Stelle seid. Und wenn ihr das nicht seid, dann fragt ihn um Lösungen und erwartet, dass er handelt. Es gibt manche Berufsfelder, wo wir immer so eine kleine Einladung haben, auch Dinge so ein bisschen zu schummeln oder zu betrügen. Und wo Gott uns wirklich ruft, Menschen zu sein, die wirklich das tun und das leben, was sie sagen. Weil wir... Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und es ist nicht nur für die Bereiche gemeint, wo wir Menschen zum Glauben führen oder wo wir Leuten von Jesus erzählen, sondern ihr seid das Licht dort, wo ihr seid. Das heißt, ihr habt mit der Dunkelheit nichts zu tun. Alles, was in eurer Arbeit dunkel ist, möchte ich euch herausfordern, da rauszutreten, dass sein Licht kommen kann. Alles, was dazu führt, dass Dinge kaputt gehen, euch da zu positionieren und zu sagen, wir stehen dafür, dass für andere Wege, für andere Pläne und wir setzen uns dafür ein. Das ist der Heilige Geist, der euch da führt, der euch da leitet und der eure Wege ebnen wird. Die Sache ist die, wir müssen auch verstehen, dass auch wenn wir in dem laufen, was Gott will, dass auch wenn wir erlöst sind an vielen Stellen, dass diese Welt trotzdem gefangen ist. Und es heißt, egal wie toll deine Arbeit ist, egal auch wo Gott dich hinstellt, wo du merkst, oh, du bist von Gott so benutzt, wird es immer wieder Momente geben, wo du frustrierst. Das ist so. Weil diese Welt ist noch nicht vollkommen erlöst. Auch Arbeit ist immer noch unter diesem Fluch. Und wir lesen das von den Dornen und Disteln. Es gibt immer wieder Dinge, wo du versuchst, Dinge zu tun und es gibt Rückschläge. Es gibt Momente, wo du mit Menschen an einem Tisch sitzt. Ich hatte das jetzt letzte Woche erst. Und alle haben ein tolles Herz. Alle wollen nur das Beste. Alle wollen Gottes Pläne durchbringen. Und das System ist aber an Stellen so erkrankt, dass es nicht durchgeht. dass es nicht durchgeht und man merkt, wir kommen hier nicht weiter und das ist unglaublich frustrierend. Und das werden wir erleben. Jesus war auch jemand, der war an Stellen frustriert. Er war frustriert von seinen Jüngern, aber der war auch frustriert, dass viele nicht in dem waren, was er gesagt hat. Und das hat dazu geführt, dass nicht alles durchgekommen ist. Und das erleben wir in dieser Welt. Aber trotzdem ruft Gott uns, beharrlich zu sein und zu sagen, wenn nicht wir gesendet sind, wenn nicht wir Antworten bringen, wo gerade keine Antworten da sind, wenn wir nicht, die den Heiligen Geist haben, in diese Welt hineingehen, wer sollte es sonst tun? Weil wir sind gesetzt, auch um diese Welt zu erlösen. Wir sind dazu mit, wir werden die nie vollkommen erlösen, aber Erlösung zu bringen an die Stellen, wo Gott uns hinsetzt. Gott hat uns gerufen, wirklich zu regieren und zu herrschen mit Jesus zusammen, auch jetzt schon. Wir werden in der Ewigkeit mit ihm regieren, aber wir dürfen das jetzt schon. Wir sind nicht nur Opfer unserer Umstände, Opfer unserer Arbeit, sondern wir dürfen uns positionieren. Und wir dürfen vor allem im Gemeinden mehr darüber reden. Ich möchte euch ganz sehr ermutigen, wenn ihr euch trefft, betet für eure Arbeitsplätze, segnet die Kollegen, betet füreinander, hört auch prophetisch füreinander, was Gott über euch sagt. In Berlin, was wir total gerne gemacht haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ist, dass wir Gebetsspaziergänge gemacht haben, dass wir an Plätze gegangen sind, wo Leute aus der Gemeinde gearbeitet haben und für diese Plätze gebetet haben und einfach Eindrücke geteilt haben oder Dinge getan haben, wo wir gemerkt haben, das ist das, was Gott uns gerade wichtig macht. Macht es wirklich zum Thema, weil Arbeit ist so ein großer Bereich in unserem Leben. Wenn du dir deine Woche mal anschaust, wie viel Zeit hast du, um Bibel zu lesen, zu beten? Ich hoffe, du nimmst dir dafür viel Zeit, aber trotzdem wird es immer so sein, dass dein Tag, du musst irgendwann zur Arbeit gehen, du musst dich um deine Familie kümmern, du musst die Dinge erledigen, die dein Alltag vor deine Füße legt. Und in diesen Dingen will Gott da sein, in diesen Dingen will seine Herrlichkeit hineinbrechen, in diesen Dingen will er wirken und wir müssen ihn darin erwarten und wir müssen nicht länger denken, oh, das ist so etwas, muss ich irgendwie über die Bühne bringen, sondern erwarten, dass er Großes dadurch tun will, dass er unsere Arbeit segnen möchte. Und wirklich da auch füreinander einzustehen, das finde ich so, so wertvoll und so wichtig. Genau. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus 1. Thessalonicher 4, ab Vers 9. Da steht, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemanden zur Last fallen. Das klingt wie sehr strenge Worte, aber ich glaube, das, was Paulus hier sagt, ist trotzdem so wichtig. Wenn ihr einen Dienst habt, der von Spenden lebt, wenn ihr dient und ihr werdet von Spenden finanziert, darum geht es hier nicht. Das ist nicht das, was ich meine. Aber ich glaube, dass Gott uns auffordert, unser Leben zu ordnen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott, der Dinge in unserem Leben ordnen möchte und der uns auch befähigen möchte, zu einer gewissen Reife zu kommen, für unseren Lebensunterhalt zu sorgen und damit auch andere zu segnen. Ich glaube, das ist etwas, was so wichtig auch ist für uns Christen, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen, weil es uns auch in Bereiche bringt, wo andere uns wertschätzen und ehren. Wenn wir auf Arbeit sind, wir können in einer Art und Weise Menschen dienen, wie wir das sonst manchmal nicht können. Und wir können auch ein Zeugnis vorleben, was sonst manchmal die Menschen nicht sehen können, wenn wir nur quasi mit Christen umgeben sind. Die Arbeit ist auch eine Einladung, in dieser Welt zu sein, Zeugnis in dieser Welt zu sein und damit dann auch wieder andere zu segnen durch das, was wir dort bekommen. Weil alles Geld auch, was wir bekommen, das ist alles ein Geschenk und darf zum Segen werden, wieder für andere und für Gottes Reich. Genau. In Kolosser 3, Vers 23, das möchte ich noch vorlesen, da steht, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn, denn auch der, der Unrecht tut, wird einen Lohn empfangen, den Lohn für sein Unrecht. Gott ist ein unbestechlicher Richter. Ich finde es so wichtig, wenn wir arbeiten, zu verstehen, dass in allem, was wir tun, er spricht auch hier vorher sogar noch die Sklaven an, dass wir arbeiten nicht für unseren Chef. Wir arbeiten nicht für die Menschen, die uns sehen, sondern wir arbeiten für den Herrn. Und es ist, finde ich, total freisetzend, weil unser Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Wir haben dann mal Phasen, wo es uns schwerfällt, aber er will uns ausstatten mit allem, was wir brauchen. Und es ist für uns auch so ein wichtiger Abgleich in den Dingen, die wir tun. Ehre ich damit noch den Herrn? Wenn ich ihn vor Augen habe auf Arbeit, dann weiß ich, dass von ihm alles kommt. Aber es bewahrt mich auch davor, Dinge zu tun, die ich vielleicht später bereue. Weil ich weiß, mein Gott ist hier und ich diene ihm und niemandem sonst. Das heißt, alles, was ich tue, soll ich tun zu seiner Ehre, damit er verherrlicht wird. Und es ist eine gute Frage, ist das, was ich tue, verherrlicht es ihn oder verherrlicht ihn das nicht? Ich finde, das ist ein guter Messer. Genau. Wir fangen im Garten an, da sagt Gott den Menschen, ihr sollt herrschen. Wir gehen durch die ganze Bibel, Jesus kommt wieder, er sagt auch zu uns, ihr sollt regieren mit mir und dann enden wir in der Ewigkeit. Und auch dort sagt Jesus, werdet ihr mit mir regieren und mit mir herrschen. Wir haben manchmal die Vorstellung, sowohl vom Garten Eden als auch von der Ewigkeit, dass wir denken, das ist ein Raum, wo wir alle in der Hängematte liegen und uns ausruhen und eine coole Zeit haben und Longdrink trinken und leckeres Obst essen. Und das werden wir, denke ich, alles tun. Wir werden total genießen, aber wir werden dort arbeiten. Aber erlöst. Die Arbeit wird in der Ewigkeit erlöst sein. Sie wird nicht länger unter dem Fluch sein. Wir werden in der Ewigkeit Dinge tun, die Gott, wo er gesagt hat, das will ich, dass du tust. Dich habe ich dafür gemacht. Und wir werden so krass in unseren Berufungen laufen, wie wir das oft in dieser Welt noch nicht im vollen Maße erleben. Wir erleben das schon ein ganzes Stück. Aber in der Ewigkeit werden wir das in vollem Maße erleben und dürfen das auch jetzt schon erwarten, dass es jetzt schon sichtbar wird. Aber das ist eine ganz große Hoffnung, auf die wir hinauslaufen und wo wir anfangen dürfen, über Arbeit anders zu denken, weil es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein totaler Segen. Gott hat 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag hat er sich alles angeschaut, hat gesagt, das ist so gut. Und der Herr möchte, dass ihr an eurem Ruhetag da sitzt und sagt, danke Herr, es ist so gut, was letzte Woche passiert ist. Du hast so viel Gutes durch mich getan. Und wenn ihr merkt, das könnt ihr nicht sagen, dann lade ich euch ein, wirklich dafür ins Gebet zu gehen, dafür einzustehen und von Gott zu erwarten, dass er euch platziert an die richtigen Stellen. Wie gesagt, es wird niemals perfekt sein. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind gerufen, hier Licht zu sein. Aber diese Welt ist kaputt. Auch wenn du in Gemeinde arbeitest, wirst du das merken. Wir denken manchmal, oh ja, der geistliche Dienst, da ist es dann super toll. Aber nein, dort sind auch Menschen. Und wir erleben das immer wieder, dass wir auch von Menschen, die im Dienst sind, enttäuscht werden, weil sie anstellen, Dinge tun, die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott will. Wir sehen diese Gebrochenheit dieser Welt, aber der Herr ruft uns zum einen im Licht zu leben und Licht zu sein und in diesem losgelöst zu laufen, zu wissen, der Herr hat Pläne. Er hat Pläne für diese Welt. Er will etwas in dieser Welt tun und wir sind keine Zuschauer. Wir sind Partner. Wir sind keine Marionetten. Gott sitzt nicht im Himmel und zieht seine Fäden, sondern wir sind Gestalter. Wir sind genauso, möchte er, dass durch uns Dinge geboren und also wirklich erschaffen werden, die noch nicht da sind. Gott will durch uns Dinge tun in dieser Welt, die es bis jetzt noch nicht gibt. Er will Neues bringen für diese Welt und er lädt uns ein, Teil davon zu sein. Ich würde euch gerne bitten, dass ihr einfach mal alle aufsteht jetzt. Vielleicht kann das Team schon mal kurz vorkommen. Genau, ich möchte euch zum Ende noch mal eine Stelle vorlesen aus Offenbarung. Ihr könnt gerne dann schon spielen. Ihr könnt aber mal kurz die Augen schließen und ich lese euch das mal vor. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann, und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, um zu regieren. Du hast uns nicht dazu geschaffen, einfach nur in dieser Welt abzuwarten, uns irgendwie damit zufrieden zu geben, wie es ist, sondern du hast uns dazu berufen, als deine Söhne und Töchter, als Könige und Königinnen diese Welt zu gestalten. Und Herr, heute Abend möchte ich dich als allererstes um Vergebung bitten, wo wir als dein Volk diesen Platz nicht eingenommen haben. Sei es aus Minderwertigkeit, sei es aus Angst, sei es aus schlechten Erfahrungen. Herr, wir bitten dich dafür um Vergebung. Und wir sagen, Herr, platziere uns neu. Du bist es, der uns in diese Welt platziert. Du wolltest, dass wir leben in dieser Welt, zu dieser Zeit. Du hast uns gesetzt für diese Zeit. Du hast uns gesetzt an bestimmte Plätze. Und Herr, wir wollen Ja sagen zu deinen Wegen. Wir wollen Ja sagen zu dem, was du durch uns tun und formen möchtest in dieser Welt. Herr, ich danke dir, dass wir deine Partner sind, dass wir nicht Marionetten sind und dass du uns rufst, in diese Identität als Könige und Königinnen zu regieren in dieser Welt. Ich möchte euch jetzt einladen, nach vorne zu kommen. Und ich hatte in der Vorbereitung so verschiedene Menschen im Blick, die Gott mir wichtig gemacht hat. Als erstes würde ich gerne die nach vorne bitten, die einfach gerade merken, dass ihre Arbeit sie sehr frustriert und die sich gerade nicht am richtigen Platz fühlen. Und ich möchte euch einfach einladen, nach vorne zu kommen, und vielleicht können einfach ein paar Beter im Raum, die das jetzt nicht betrifft, mit nach vorne kommen und einfach mal beten, dass wir gemeinsam für die Menschen beten, die das gerade betrifft. Seid einfach mutig, weil Gott möchte zu euch reden und er möchte euch ermutigen und er will euch an die richtigen Plätze bringen. Das heißt, wenn ihr gerade frustriert seid, kommt gerne nach vorne. Keiner frustriert. Alle am richtigen Platz. Cool. Der Herr freut sich darüber, wenn wir uns auch verletzlich machen. Das ist immer etwas, ich weiß, es ist oft schwer, diesen Schritt auch nach vorne zu gehen, aber es ist ein Zeichen auch immer für die unsichtbare Welt, dass wir wirklich erwarten, dass Gott handelt. Und vielleicht können einfach mal die das nicht betrifft, jetzt mal mit nach vorne kommen und Hände auflegen. Ihr könnt gerne ein bisschen mehr nach vorne alle kommen, weil das sind unsere Geschwister, für die wir einstehen wollen. Und dann fangt einfach mal an, für sie zu beten.